Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem Buch mit nur einem einzigen Punkt. Und zwar am Ende von über 400 Seiten. Erdacht, geschrieben von Laszlo Krasna-Horkai, dem derzeit wohl weltberühmtesten ungarischen Schriftsteller. Und diese neue ambitionierte Tat führt uns in die thüringische Provinz zu einem Goliath von Kana. Wer das ist und was das alles wird, Laszlo Krasna-Horkai wird es uns gleich erzählen. Er ist unser Gast heute in dieser Lesart. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Jetzt nach Frankreich zu diesem französischen Klassiker Gustave Flaubert. Vor allem seine Romane Die Erziehung der Gefühle und Madame Bovary haben ihm diesen Status beschert mit interessanten, komplexen Frauenfiguren. Und dazu zählt auch die Heldin in seinem meistverkauften Roman Salambo, die Geschichte einer Fürstentochter aus dem antiken Karthago. Damals ein Riesenerfolg, ist dieses Buch heute fast vergessen. Aber nun zum anstehenden 200. Klassikergeburtstag von Flaubert im Dezember bekommt Salambo eine eigene Ausstellung im Museum für europäische und mediterrane Kulturen in Marseille, im MUSEM, wie man das Haus elegant abkürzt. Und Dirk Furig war für uns dort und hat sich erneut mit dieser starken Flaubert-Frau vertraut gemacht.
Spielfilme mit wilden Schlachtenszenen und dramatischen Liebesschwüren vor orientalisierender Kulisse. Flauberts Karthagerin Salambo, die sich in den Anführer der Feinde verliebt und auch allen anderen Männern den Verstand raubt, hat über viele Jahrzehnte hinweg nicht nur die Literatur beeinflusst.
Der Erfolg war von Anfang an riesig. Die Begeisterung für die schillernde Figur Salambo wurde zu einem veritablen kulturellen Phänomen, schon Mitte des 19. Jahrhunderts. Nach Flauberts Tod fingen Maler an, sein Buch zu illustrieren. Dann wurde daraus eine Oper. Und die Leute fingen an, den Roman wiederzulesen, der dadurch enorm populär wurde.
Zwar ist Salambo ein komplizierter, schwer lesbarer und ziemlich langer Roman. Für den Kurator Sylvain Amic vom Kunstmuseum in Flauberts Geburtsstadt Rouen ist die Wirkung, die von dem Text bis heute ausgeht, jedoch so stark, dass er daraus gemeinsam mit dem Marseiller Museum diese klang- und bilderreiche Schau entwickelt hat. Komponisten wie Modest Mussorgsky ließen sich inspirieren. Filme wurden bis in die 60er Jahre gedreht. Der Söldnerkrieg im alten Karthago wurde von Flaubert mit zum Teil extrem drastischen Bildern geschildert. Das regte Regisseure und Maler zu diesen wilden Schlachtenszenen an. Gleichzeitig verkörpert die Hauptfigur eine geheimnisvolle Femme fatale. Während Madame Bovary mit ihrer kleinbürgerlichen Existenz hadert, ist Salambo die kraftvolle Kriegerin. Erotik und Gewalt sind die beiden Pole, die den Roman bestimmen. Myriam Morel-Dolbal, Archäologin am MUSEM, hebt Flauberts unerbittlichen Blick auf die Natur des Menschen hervor.
Der Mensch ist in allen Gesellschaften derselbe. Das ist das, was Flaubert hier zeigt. Seine Brutalität ist immer da. Der Firnis der Zivilisation schmilzt schnell. Das hat er damals so gesehen und so ist es bis heute. Für mich macht das Flauberts Modernität aus.
Gustave Flaubert reiste nach Tunis, damals französisches Protektorat, und studierte die Ruinen der untergegangenen Metropole Karthago. Anschließend konzipierte er den Roman um die fiktive Person Salambo herum.
Flaubert wollte die Geografie kennenlernen, aber auch, wie es sich dort anfühlt. Er hat alles in Moleskine-Notizbücher notiert, so wie Sie hier eines in der Vitrine sehen. Er zeichnet die Flüsse ein, die durch Karthago laufen, und schreibt überall Namen dazu, auch Adjektive, mit denen er Farben bezeichnet. Und aus all diesen kleinen Wörtern und winzigen Elementen entsteht später, als er wieder zu Hause ist, der Roman. Flaubert hat tatsächlich geschrieben, als wäre er ein Maler. Das ist beeindruckend.
Nach dem Skandal und Prozess um Madame Bovary skizzierte Flaubert mit der orientalischen Fürstin eine weitere tragische, in diesem Fall aber strahlende Heldin. Salambo wurde direkt nach der Veröffentlichung 1862 zu einem Riesenerfolg. Als Kultroman bezeichnet ihn die Ausstellung. Gerade viele Maler des Fin des Siècle und des Jugendstils ließen sich von der schillernden Kriegerin faszinieren. Nicht zuletzt auch deutsche Künstler.
Karl Stratmann in München hat Salambo gleich zweimal gemalt. Daran sieht man, wie weit das Motiv nach Mittel- und Osteuropa ausstrahlte. Nicht nur nach Bayern, sondern bis nach Ungarn, in die Tschechoslowakei und sogar bis Litauen. Das fiel zusammen mit der Begeisterung für die Femme Fatale, die Sie etwa auch bei Franz von Stuck sehen. Für Die Sünde, Eva mit der Schlange, hat er sich von Salambo inspirieren lassen.
Das Museum für europäische und mediterrane Kulturen kommt mit dieser sinnlichen und farbensatten Ausstellung seiner Grundidee, gemeinsame Geschichten über das Mittelmeer hinweg zu erzählen, ziemlich nahe. Seit seiner Eröffnung 2013 hat sich das architektonisch spektakuläre Haus an der Einfahrt zum Marseiller Hafen zu einem vor allem regional, aber auch international stark wahrgenommenen Kulturort entwickelt. Die Ausstellung reicht übrigens bis in die unmittelbare Gegenwart. Neben einer Salambo-Adaption als Graphic Novel sind 2020 entstandene Fotos von einem malerischen Bahnhof zu sehen, der Salambo heißt. In einem Stadtteil des heutigen Tunis, der nach der fiktiven Romanfigur benannt wurde. Denn auch im Nahen Osten hat Flauberts Buch bis heute einen prägenden Eindruck hinterlassen.
Die Ausstellung über Salambo, die Figur, den Roman von Gustave Flaubert im MUSEM, dem Museum für europäische und mediterrane Kulturen in Marseille. Bis nächsten Februar ist die Schau dort zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wir warten noch auf Laszlo Grasner Hawkeye, aber er kommt gleich. Erstmal reisen wir aber nach Hollywood mit dem neuen Roman des Briten Jonathan Coe, Mr. Wilder und ich heißt er. Und ja, klar ist damit Billy Wilder gemeint, die Regisseurslegende. Unser Kritiker ist Johannes Kaiser, mit ihm sind wir verbunden. Hallo.
Hallo.
Wer ist denn dieses Ich im Titel, Herr Kaiser? Jonathan Coe oder jemand anderes?
Es ist zwar jemand anderes, aber man muss dazu sagen, dass natürlich Jonathan Coe diesen Roman erfunden hat. Und insofern ist das Ich natürlich auch er, der sich sehr ausführlich mit Billy Wilder, seinen Filmen und natürlich Biografien und Interviews auseinandergesetzt hat. Aber er lässt die Geschichte erzählen von einer Frau, die vor 40 Jahren mit Billy Wilder zusammengearbeitet hat.
Und wer ist das?
Das ist Callista, eine griechischstämmige Engländerin, die tatsächlich damals überhaupt keine Ahnung von Billy Wilder hatte. Die reiste mit einer Freundin durch die USA und war dann eingeladen mit dieser Freundin 1976 in Los Angeles zum Dinner mit jemandem, den sie gar nicht kannte. Und sie findet sich wieder am Tisch von Billy Wilder wieder. Der sitzt dort mit seiner Frau und seinem Produzenten und isst zu Abend. Und Callista hat eben überhaupt keine Ahnung als junge Studentin, wer Wilder ist, kennt keinen seiner Filme. Sie trinkt dann zu viel und wacht am nächsten Morgen auf einer Couch in der Villa des Regisseurs auf.
Und was erlebt dann Callista mit dieser Berühmtheit?
Naja, ich finde, das ist ja schon mal ein geschickter Schachzug. Nicht jeder kennt Billy Wilder, sollte vielleicht, aber dadurch wird erstmal eingeführt, was seine berühmtesten Filme sind. Ein bisschen auch, was er denkt und wie er arbeitet. Die Callista kommt dann eher durch Zufall zu diesem Film, und zwar dem letzten, den Billy Wilder damals dreht, Fedora. Mancher wird den Film vielleicht kennen. Und zwar, weil sie Griechin ist und weil sie eben sehr gut Englisch spricht, das heißt in England lebt. Der Produzent erinnert Billy Wilders Produzent erinnert sich wieder daran und besorgt ihr einen Job wegen ihrer Zweisprachigkeit bei den Dreharbeiten. Und diese Teil der Dreharbeiten, die finden erstmal auf einer griechischen Insel statt und dann finden sie auch in Paris statt und dann in der Normandie. Und von diesen erzählt sie 40 Jahre später, inzwischen ist die Frau selber eine bekannte Filmmusikkomponistin, erinnert sich daran wieder, wie es damals mit Billy Wilder zuging.
Und was entsteht dann für ein Buch? Also eher ein romanhaftes Billy Wilder-Porträt oder doch ein handfester Roman über Billy Wilder?
Also ich finde, es ist schon ein handfester Roman über Billy Wilder, der natürlich sehr viel Billy Wilder zitiert, weil es natürlich eine ganze Menge Interviews mit ihm. Er erfindet da sehr glaubwürdige Szenen, erst in Griechenland, dann zum Schluss der Dreharbeiten. Die Zitate sind alle belegt. Cope zeigt Weiler dann aber eben auch als einen Mann, der sich schuldig fühlt, weil er österreichischer Jude rechtzeitig in die USA damals geflohen ist vor den Nazis, während seine Mutter, sein Schwiegervater und seine Großmutter von den Nazis wahrscheinlich ermordet werden. Sie sind jedenfalls nicht mehr aufzufinden, als er zurückkommt. Das ist schon ein ziemlich heftiger Topak. Allerdings, sie beschreibt ihn tatsächlich auch mit all seinen komödiantischen Momenten, wie er eben diese Dreharbeiten führt. Witzig ist daran, Billy Wilder, damals 70 ja schon, ist tatsächlich besessen darauf, dass alle haargenau sich an das Drehbuch halten. Eine Generation junger Regisseure, damals gibt es gerade den Weißen Hai, also Spielberg, die lassen ja ihren Schauspielern viel mehr komödiantische Momente und improvisatorische Momente zu. Das ist bei Billy Wilder überhaupt nicht. Insofern lernen wir wirklich Billy Wilder von der Seite kennen, die viele ihn überhaupt natürlich nie gesehen haben.
Wie liest sich das, Herr Kaiser? Wie ist das Buch geschrieben? Also wie erzählt Callista?
Also Callista selber erzählt natürlich von ihren Erfahrungen, wie sie ihn erlebt hat und was sie mit ihm erlebt hat. Sie lässt dann allerdings an einer Stelle ihn selber zu Wort kommen, zitiert ihn quasi nur. Das ist bei einem Arbeitsessen. Billy Wilder kehrt nach dem Zweiten Weltkrieg als US-Army-Offizier nach Europa zurück. Da soll er eine Dokumentation über die Konzentrationslager zusammenstellen. Das ist natürlich eine entsetzliche Arbeit, denn die Bilder aus den Konzentrationslagern übertreffen alles an Grausamkeit, was Wilder sich hätte vorstellen können. Jonathan Coe lässt Wilder diese Geschichte, die auf Fakten beruht, bei einem Arbeitsessen selbst erzählt. Das zeigt den Regisseur als teilweise bissigen und sarkastischen Beobachter von Nachkriegsdeutschland, in dem alle NS-Parteigänger natürlich ihm gegenüber ihre Unschuld beteuern. Ich finde, man kann dieses Kapitel durchaus als politische Abrechnung auch von Jonathan Coes mit heutigen Leugnern des Holocaust verstehen. Also insofern hat das auch eine politische Dimension, finde ich.
Dann gehen Johannes Kaiser
über erzählt spannend.
Mr. Wilder und ich, den neuen Roman von Jonathan Coe, jetzt auf Deutsch im Folio Verlag herausgekommen. Das ist von Katrin Hornung mit 276 Seiten für 22 Euro. Dieses und auch die Besprechung von Johannes Kaiser lesen Sie wie immer in Ruhe nach in online auf unserer Website www.deutschlandfunkkultur. Er ist der ungarische Meister der Apokalypse. So hat ihn einmal Susan Sontag charakterisiert. Und als er vor 6 Jahren den Man International Booker Prize gewann, schwärmte die Jury von Szenen, die besorgniserregend, befremdlich, erschreckend komisch und oft überwältigend schön seien. Alle diese Adjektive treffen nun wieder zu in Herrscht 07769, im neuen Roman von Laszlo Krasznahorkai. Wir sind mit ihm verbunden in einem Studio in Triest. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen.
Wann und wo, Herr Krasznahorkai, haben Sie zum ersten Mal eine Jim Him getrunken?
Also in Thüringen. Als ich das erste Mal in Thüringen war, probierte ich alles, was aus der ehemaligen DDR gestammt hat. Und der Jim Him war einige. Und ich war auch direkt von der 89, vielleicht nicht so direkt, aber 87, einmal in Leipzig. Und dann entdeckte ich diese wunderbare Getränke.
Genau. Ich als Wessi wusste natürlich nicht, dass Jim Him aus dem deutschen Osten kommt. Peinlich, peinlich. Eine Himbeerbrause ist das. Und damit sind wir jedenfalls direkt da, wo Ihr Roman spielt, in der fiktiven Kleinstadt Kana in Thüringen. Da lebt Florian Herrscht, der Held der Geschichte, der eben gern Jim Him trinkt. Wer ist das, dieser Florian?
Oh, er ist jemand, der vor diesem Roman in einem fiktiven Raum lebte. Und er wollte unbedingt zwischen uns weiterleben. Also er ist eine fiktive Person, aber jetzt nicht mehr. Florian Herrscht ist jetzt mit uns zusammen. Hoffentlich auch in Thüringen.
Er ist auf jeden Fall etwas Besonderes, dieser Florian. Ein Riese, nämlich ein Muskelberg mit dem Gemüt eines Kindes, der völlig unvoreingenommen auf die Welt blickt. zum Beispiel auch auf den Boss, den Inhaber einer Reinigungsfirma. Alles wird rein, heißt die. Und das ist ein erklärter Neonazi, dieser Boss, und ein Johann Sebastian Bach-Fan. Er hat sogar in Kana eigens ein Orchester dafür gegründet, wo er die Pauke spielt und die Musiker permanent zusammenscheißt, wenn eine Passage wieder mal nicht klappt. Wie sind Sie auf diesen Typen gekommen, Herr Kraschner-Horkai?
Als ich mit Florian Herrscht kennengelernt konnte, sollte ich sein Leben hineintreten. Und alle war ziemlich schnell dort. Der Boss, das Haus, das Hochhaus, wo er lebt, und die ganze Kana, was natürlich merkwürdigerweise ähnelt sich ein großen Ganzen zu dem real existierenden Kala, aber das ist nicht gleich. Kana gehört zu Florian und Kana gehört zu dem Boss und so weiter. Also wo plötzlich war alles da. Ich musste gar nichts ausfinden. Als ich Florian Herrscht kennengelernt habe, die ganze Welt um ihn habe ich auch kennengelernt.
Wir lernen ganz viele weitere Menschen aus Kana kennen. Wir sehen sie am Grillhäusel und der Aral-Tankstelle, in der Bäckerei, leben in der Provinz. Ihr Schriftstellerkollege Ingo Schulze hat über dieses Panorama schon bewundert gesagt, Laszlo Krasznahorkai hat den heutigen deutschen Roman geschrieben. Gefällt Ihnen das? Wollten Sie das?
Sehr, sogar sehr. Obwohl mein Wunsch war nicht das, dass ich der heutige deutscher Roman als ein ungarischer Schriftsteller schreibe. Aber das, also diese wunderbaren Worte von Ingo kommt hat also sehr nah zu mir, zu meinem Herz. Und ich weiß es nicht, ob die Leute da, also in Thüringen, wenn sie reflektieren werden, was wird die Meinung, ob es Thüringen, ob es Kana, ob es Deutschland, weiß ich nicht.
Kana, das ist natürlich ein fiktiver Ort, aber man denkt natürlich sofort irgendwie an das biblische Kana, und einmal wird auch Florian den Goliath von Kana genannt. Und wenn man genau hinschaut, haben ihre Figuren auch wirklich eher so mythischen, biblischen Charakter. Also sie bekommen wenig Biografie, keine Psychologie, sie sind eigentlich da wie in einer großen mythischen Erzählung. Und die Handlung, man darf nicht so viel verraten, geht immer mehr in die Richtung. Tiere spielen dann auch eine wichtige Rolle, Wölfe und Adler. Ist das so die Idee auch gewesen, ja, einen Mythos zu erzählen?
Jede menschliche Geschichte hat einen mythischen Hintergrund oder Vordergrund. Auch diesem Roman, die Geschichte von Florian Herrscht, hat diese mythische Umgebung. Er selbst kommt auch wirklich, wie Sie sagen, aus den Mythen. Aber es ist ein bisschen ähnlich, erinnert sich, was mit uns passiert. Wir denken zu selten daran, dass unseres Leben hat auch einen solchen Hinter- oder Vordergrund. Wir denken, dass es gibt eine große Kluft zwischen unserem alltäglichen Leben und unseres anderes Leben. Oder meistens denken gar nicht, dass ihres eigenes alltägliches Leben hat einen mythischen Hintergrund. Obwohl, ja, er oder sie hat eine solche. Und also diese Leute haben auch in diesem Roman, in diesem eigentlich hoffentlich, also das ist meine Hoffnung, nicht so fiktive Raum.
Deutschlandfunk Kultur, wir sind hier in der Lesart im Gespräch mit Laszlo Krasznahorkai über seinen neuen Roman Herrscht 07769. Das ist seine Postleitzahl. Sie genießen, Herr Krasznahorkai, ja einen unglaublichen internationalen Ruhm. Weltweit schwärmt die Kritik von Ihren Büchern, warnt aber immer, meistens gleich am Anfang von Besprechungen, so ein bisschen: Obacht, es ist nicht immer leicht, ihn zu lesen. Der Mann schreibt ohne Punkt, nur mit Kommata, ist ein einziger großer Fluss, in dem man erstmal steigen muss. Warum haben Sie sich eigentlich für diesen Stil entschieden? Sie haben einmal gesagt, nur Gott darf Punkte setzen.
ich hab Angst davon, dass es wahr ist. Aber eigentlich, wenn ich schreibe, also wenn ich eigentlich höre diese Geschichte, zum Beispiel in diesem Roman, Florians Geschichte, habe ich eigentlich keine Zeit, einen Punkt zu benutzen. Wissen Sie, keine Zeit, weil die ganze Monolog-ähnliche Text, hier gibt es eigentlich keinen Narrator, oder können wir das auch so nennen, dass ein Narrator erzählt das. Aber dieser Monolog ist ein verrückter Monolog, und wenn wir daran denken, dass wenn wir etwas sehr Wichtiges sagen wollen, können wir nicht ganz mit kaltem Kopf hübsche Sätze benutzen und verteilen, unsere Wunsch, etwas zu sagen, zum Beispiel über der Welt, über das Ich liebe dich oder warum liebst du mich nicht und so weiter. Also wenn wir in einer sogenannten normalen Ekstase sind, brauchen wir absolut keinen Punkt mehr. Also nicht nur brauchen sie, sondern wir haben keine Zeit, weil wir müssen, wie ich jetzt spreche für Sie, also wir haben absolut keine Zeit mehr, in hübsche Sätze uns auszudrücken.
Ja? Herr Krasznahorkai, beim Lesen kommt man wirklich in diesen Flow und steigt in diesen Fluss, und dann will man, oder man geht mit ihnen baden, man will dann gar nicht mehr raus aus der Wanne. Man stellt es sich nur so vor, beim Schreiben, Sie müssen ja auch nach dem 5000. Komma ja irgendwann mal aufhören, und am nächsten Tag machen Sie dann einfach weiter. Kommen wir mal zurück zum Riesen Goliath, ja? Ihrem Florian. Mhm. Herrschts Bach-Roman heißt er ja auch im Untertitel. Es passiert nämlich einiges in Kana. Es tauchen Wolfsgraffiti auf in der Stadt, und dann kommen richtige Wölfe, es wird gefährlich, und dann brennt die Aral-Tankstelle. Das echt Pächter-Ehepaar kommt ums Leben, und Florian wird plötzlich zu einem ganz anderen Menschen, nämlich zu einem Rachegott. Wir dürfen jetzt keinesfalls zu viel verraten, aber es wird hammerhart. Sie haben da eine ganz schöne Killer-Rache-Fantasie entwickelt.
Ja, das ist alles absolut wahr. Florian herrscht nicht nur ein Goliath, sondern eine Goliath mit Herz, mit sehr großem Herz. Und in dieser Kleinstadt, probiert er für jede Leute, jede Einwohner helfen, was er kann. Er macht für ihn selbst eigentlich fast nichts. Für Florian wird es klar, dass die Welt nicht so aussieht in Kana, in seiner Umgebung und seiner menschlichen Umgebung, als er das Frühjahr dachte. Diese Janusgesichte in Florian oder auch in uns dreht um. Und deswegen sagt am Ende des Romans ein Charakter, eine Bibliothekarin, dass, weil niemand konnte das sich vorstellen, dass eine so gutherzige, hilfsbereite Mensch als Florian konnte plötzlich eine Rachetier verwickelt.
Ein sich. Terminator, ein Arnold Schwarzenegger wird aus ihm.
Lieber nicht diese Richtung. Wäre das Beste, wohin wir gehen müssten. Aber wirklich, und diese Bibliothekarin sagte, dass Florian, dieser Florian, dieser Rachegott oder dieser Florian, jener Florian, der so gutherzig und ein Engel ist der gleiche Figur. Also hier gibt es auch einen mythischen Hintergrund, dass Florian ein Engel, okay, aber ein Engel hat wenigstens zwei absolut verschiedene Gesichter.
Und Ihr Roman ist von einer unglaublich großen Komik. Also der Nazi im Bachorchester, das ist wirklich, ich musste so oft laut lachen. Ja. Ich danke Ihnen, Laszlo Krasznahorkai, für diesen Roman persönlich und für dieses Gespräch jetzt hier im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute Ihnen.
Dankeschön. Dankeschön. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören nach Triest und herrscht 07769. Der neue Roman ist jetzt im S. Fischer Verlag erschienen. Übersetzt von Heike Flemming. 409 Seiten, kosten 26 Euro.
Straßenkritik.
Also mein Name ist Nathalie Reuter, ich komme hier aus Krefeld, arbeite im Drogeriemarkt. Ich lese gerade ein Buch, das heißt Jakobs Mantel von Eva Weaver. Geht in groben Zügen um den Holocaust, also speziell Warschauer Ghetto, in Romanform. Es geht um den Puppenspieler, den Mika, der eben im Warschauer Ghetto als Junge mit seinen Handpuppen so ein bisschen die Kinder, die alten Leute, die Sterbenden, alle so ein bisschen bei Laune hält. Er muss diese Puppe irgendwann einem Wehrmachtssoldaten geben. Und dann geht es eigentlich so ein bisschen um das Leben der Protagonisten, aber auch um die Puppen. Ist keine leichte Kost. Also gerne liest, finde ich bei dem Thema immer sehr schwierig, weil es ist ja schon brutal und eine fürchterliche Zeit. Aber eben immer wieder informativ und immer wieder eben dieses, sollte so nicht nochmal vorkommen. Und das Buch nimmt nach der Hälfte so eine unfassbare Wendung, dass es absolut empfehlenswert ist, wenn man sich gerne mal so ein bisschen über dieses Thema informieren möchte.
In Krefeld haben sich in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen versammelt. Dabei war auch Nathalie Reuter und sie war beeindruckt von Jakobs Mantel, dem Roman von Eva Weaver. Im Trömer-Knauer Verlag erschien, übersetzt von Werner Löcher-Lorenz mit 384 Seiten, für 20 Euro. Und wir wollen jetzt hier im Deutschlandfunk Kultur noch jemand kennenlernen. Eine Frau, deren Namen bislang eher im politischen Kontext gefallen ist. Kira Jamisch heißt die Russin, die als Sprecherin der Antikorruption Stiftung von Alexei Nawalny bekannt wurde, dem derzeit wohl prominentesten Kritiker und Häftling in Putin-Russland. Jetzt hat Kira Jamisch einen Roman geschrieben, den es seit einigen Wochen auch auf Deutsch gibt. Und wer kann uns Autorin und Buch am besten näher bringen als unsere Kollegin und Russland-Expertin Sabine Adler, die Kira Jamisch auch getroffen hat. Guten Tag, Frau Adler.
Hallo.
Wer ist denn diese Kira Jamisch? Wo kommt sie her? Was ist sie für eine Persönlichkeit?
Also sie kommt sozusagen aus der russischen Provinz. Sie ist in Rostow am Don geboren, also ganz nah an der russisch-ukrainischen Grenze. Aber sie hat in Moskau studiert, an der prestigeträchtigen Diplomatenschmiede. Und dort, und das muss einen wirklich schon aufhorchen lassen, musste sie keinen Aufnahmetest machen, weil sie zuvor den russlandweiten Intelligenzwettbewerb gewonnen hat. Und danach kann man sich die Universität und auch das Studienfach aussuchen. Also diese junge Frau ist eine richtige Überfliegerin. Sie hat Journalismus gewählt und da genau das Fach PR, also Öffentlichkeitsarbeit, das fand ich schon mal erstaunlich. Und insgesamt so als Person wirkt sie trotz ihrer Berühmtheit total nahbar und ich würde sogar sagen warmherzig.
Nun also dieser, ein erster Roman von Kira Jamisch, Da Fuck, so der Titel, ein Buchstabenkürzel mit Q am Ende, soll für What the Fuck stehen, also ungefähr was zum Henker. Man vermutet ja, dass es jetzt hier um Politik, Opposition, Widerstand geht.
Genau, am Anfang auf jeden Fall. Also es geht um Anja, die Heldin. Sie ist 28, ist damit ein bisschen jünger als die 32-jährige Autorin. Und Anja kommt in einen 10-tägigen Arrest, weil sie an einer nicht genehmigten Demonstration teilgenommen hat und ihr jetzt vorgeworfen wird, dass sie zu dieser Kundgebung auch angestiftet hat. Und zuerst gefällt sie sich ziemlich in der Rolle des politischen Häftlings. Sie glaubt auch, dass ja jeder schließlich sehen könne, dass sie hier eigentlich nicht hingehört, also in diesen Knast, zu diesen Verbrecherinnen. Aber dann erkennt sie, dass es zu Dünkel eigentlich überhaupt keinen Anlass gibt. Sie sitzt mit 5 weiteren Frauen ein und die kommen mitten aus dem Leben. Die sind zum Beispiel ohne Führerschein gefahren oder haben Polizisten beschimpft. Die eine zahlt die Alimente nicht. Und die Frauen, die sie beschreibt, das macht sie richtig witzig, ganz präzise, zum Teil in sehr schrillen Situationen. Und sie beschränkt sich vor allem irgendwann nicht mehr nur auf den Häftlingsalltag, sondern sie geht zum Beispiel rein zurück in ihre eigenen Erfahrung. Und die ist unter anderem auch von einer eigenen Arreststrafe geprägt. Denn Kira Jamisch, also die Autorin, die lebende Person, die ist zu Arrest verurteilt worden und hatte dazu noch 7 Monate Hausarrest, ohne Telefon, ohne Internet und ohne Besuch. Also das als Hintergrund für das Schreiben, dass sie auch für diese sehr genaue Kenntnis auch dieses Gefängnisses. Und dann geht sie aber in diesem Roman sehr viel weiter. Es wird dann mysteriös. Anja hat Halluzinationen, Visionen. Die entladen sich am Ende und da fällt dann eben auch das Wort der Fuck, das dem Roman im Deutschen jedenfalls seinen Titel gegeben hat.
Hat denn Kira Jamisch den Roman während ihres Hausarrests geschrieben?
Nee, der Hausarrest war sozusagen vorher. Sie hat danach geschrieben, denn sie hatte unter anderem keinen Computer, kein Internet. Und jetzt ist es so, dass dieser Roman in Russland außerordentlich erfolgreich ist. Der hat also mehrere Auflagen schon erlebt. Und jetzt könnte es aber schon wieder Ärger für sie geben. Denn im Moment interessiert sich die Zensurbehörde für sie, weil in diesem Roman ziemlich ausführlich gleichgeschlechtliche Liebe vorkommt. Suizide und auch Drogen. Und das könnte für Kira Jamisch ziemlich blöd aussehen, wie sie mir im Interview erzählt hat.
In Russland hat es schon 3 Auflagen. Aber die Kehrseite der Popularität meines Buches ist, dass die Justizorgane es gerade prüfen. Auf Propaganda der Homosexualität, des Suizids und Drogen. Gut möglich, dass sie es verbieten. Also an Resonanz darauf fehlt es nicht.
Kira Jamisch, die Romanautorin, ja, und Systemkritikerin im Gespräch mit Sabine Adler. In einem Interview, Frau Adler, hat Kira Jamisch mal gesagt, Alexei Nawalny sei ihr erster Leser gewesen. Sie hätte ihm Kapitel für Kapitel ins Gefängnis geschickt und er hätte sie dann auch dazu ermutigt. Sie selbst hat Russland ja inzwischen verlassen, lebt irgendwo in Europa, wie es heißt. Hat sie denn jetzt den Beruf gewechselt, ganz und gar?
Also sie sagt zwar, dass sie unbedingt weiter schreiben möchte, sie ist auch fasziniert vom Schreiben, aber das möchte sie keinesfalls ausschließlich machen. Sie sieht sich und ist auch immer noch Pressesprecherin des Nawalny-Teams, auch wenn es diese Antikorruptionsstiftung nicht mehr gibt, weil die ja aufgelöst werden musste wegen des Verdachts bzw. der Einstufung, dass es eine angeblich terroristische Organisation sei. Also Kira Jamisch hat nach wie vor regelmäßig Kontakt mit Alexei Nawalny, auch jetzt im Straflager. Aber sie arbeitet weiter, wie alle anderen aus dem Team, im Ausland als Korruptionsjägerin. Sie recherchiert also mit. Und sie sieht sich da nicht als Journalistin. Sie will auch keine Journalistin sein. Und ich fand das sehr interessant, wie sie diesen Unterschied in unserem Gespräch erklärt hat.
Unsere Arbeit unterscheidet sich grundlegend von der journalistischen Arbeit. Wenn jemand ein Dieb ist, beweisen wir das anhand von Dokumenten. Wir nennen die Dinge beim Namen, schwächen die Wahrheit nicht ab. Das ist ein großer Vorteil im Vergleich zu den Journalisten, für die ein anderes Berufsethos gilt, die immer auch die andere Seite zeigen müssen. Wir sagen, dass jemand korrupt ist, wenn er es ist.
Kira Jamisch, Frau Adler, Sie haben mit ihr gesprochen, wahrscheinlich natürlich auch über Alexei Nawalny. Wie beschreibt sie denn diesen Gefangenen Nummer 1, den berühmtesten Widersacher von Präsident Putin derzeit?
Also ich fand erstaunlich, dass sie ihn vor allem als jemanden beschreibt, der auf sein Team hört. Das Team, das schließlich für ihn und mit ihm durch alle möglichen schlechten und schlimmen Zeiten gegangen ist. Sie beschreibt ihn auch als einen furchtlosen Mann und als einen, für den Flucht ins Ausland nie eine Option gewesen ist. Und das überrascht nun nicht wirklich, der will, dass Russland besser und das heißt für ihn demokratischer und von Korruption befreit wird.
Dankeschön. Sabine Adler hat uns Kira Jamisch vorgestellt und ihren Roman Da Fugt, die deutsche Ausgabe ist im Rowohlt Verlag erschienen.